Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen verstehen, warum die Isländer keine Beitrittsgespräche mit der EU wollen. Wir sprechen mit einem der wichtigsten Verleger und Autoren des Landes in Reykjavik. Und dann gehen wir nach L.A. in die Villa Aurora, die nach dem Feuer saniert ist und bald schon die ersten Stipendiaten erwartet. In Berlin sind wir auch und wollen wissen, wie der neue Intendant der eher konservativen deutschen Oper sein Haus moderner machen will. Der eine kommt, der andere geht. Wir schauen zurück, was der entlassene Intendant der Salzburger Festspiele eigentlich so geleistet hat. Und dann machen wir schon mal einen Rundgang durch eine der spannendsten Ausstellungen der Berliner Art Week. Eine kleine wohlhabende Insel im Nordatlantik und eine knappe Mehrheit dort will offenbar nicht, dass es Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union gibt. Es bleibt also erstmal dabei. Island kommt in absehbarer Zeit nicht in die EU, denn ohne Gespräche kein Beitritt. Aber warum kam es dazu? Das wollen wir gleich mit einem Anruf in Reykjavik klären, wo wir mit einem der renommiertesten Autoren der Insel verabredet sind. Aber erstmal Arne Bartram mit dem, was am Wochenende in Island politisch passiert ist.
Sie feiern ihren Sieg. Auf der Wahlparty der Gegner von neuen EU-Verhandlungen in Reykjavik ist die Stimmung ausgelassen. Wir sind ein Raum voller Gewinner, die einen großartigen Wahlkampf hingelegt haben. Herzlichen Glückwunsch dazu, sagt Haldor Benjamin Thorbergsson von der Organisation Vorwärts Island, die sich gegen EU-Beitrittsgespräche eingesetzt hat. Es war lange ein knappes Rennen. Zunächst sah es noch so aus, als könnte die Ja-Seite gewinnen. Denn rund um die Hauptstadt Reykjavik hatten die meisten Wahlberechtigten für neue Beitrittsgespräche votiert. Doch als die Stimmen aus den ländlichen Gegenden ausgezählt waren, stand fest, die Mehrheit der Isländer will, dass es bei dem Status quo bleibt. Reaktionen am Tag danach. Ich finde es ziemlich traurig, dass die Isländer nicht einmal die Möglichkeit eines EU-Beitritts in Betracht ziehen wollen. Ich bin ein wenig erleichtert. Die Diskussion war ziemlich aggressiv. Hätten wir für Verhandlungen gestimmt und am Ende hätte es noch eine Abstimmung über einen konkreten Vertrag gegeben, dann wäre das so weitergegangen. Ich glaube, wir als Nation müssen dieses Ergebnis gemeinsam aufarbeiten. Denn beide Lager sind ja fast gleich auf. Wir müssen uns wieder vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei über 80%. Das zeigt, wie sehr die EU-Frage die Isländer bewegt hat. Die sozialliberale Regierung hatte das Referendum auf den Weg gebracht. Die Geschichte von Island mit der EU ist kompliziert. Nach der Finanzkrise hatte der Inselstaat 2009 einen Beitrittsantrag gestellt. Nach einem Regierungswechsel wurden die Verhandlungen 2013 auf Eis gelegt und dann ganz gestoppt. Das jetzige Referendum beendet die EU-Frage jetzt erst einmal wieder, sagt Ministerpräsidentin Kristrún Frostadottir auf einer Pressekonferenz. Man kann ein Referendum wie dieses nicht alle ein oder zwei Jahre durchführen. Ich sage nicht, dass sich die Lage in der Zukunft nicht ändern kann. Aber unser Versprechen war, die Bürger fragen, ein Ergebnis bekommen und es zu respektieren. Denn Island ist wie Norwegen und Liechtenstein ein Teil des europäischen Wirtschaftsraums EWR. Die Isländer haben damit Zugang zum EU-Binnenmarkt, können aber bei Punkten wie der Fischerei oder Landwirtschaft mehr selbst bestimmen.
Die Isländerinnen und Isländer haben sich also entschieden, es wird in absehbarer Zeit keine Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union geben. Von diesem Tag in Island hat Arne Bartram für uns berichtet. Und wir wollen aber verstehen, warum es eigentlich dazu kam. Und wollen reden mit einem Mann, der sicherlich einige Gründe dazu liefern kann, nämlich Haldor Gudmundsson. Er ist nicht nur Autor und ehemaliger Verleger, er war auch verantwortlich für Islands Auftritt als Gastland bei der Buchmesse in Frankfurt und wir erreichen ihn in Reykjavik. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Wie haben Sie gestimmt heute?
Ich war dafür und bin natürlich heute deswegen etwas enttäuscht.
Warum waren Sie dafür?
Es gibt zwei Hauptgründe aus meiner Sicht. Einer ist schon alt, den hatten wir schon sehr lange und das ist die Währung, die isländische Krone. Wie kann man eine Wirtschaft aufrechterhalten und eine selbstständige Währung mit 400.000 Einwohnern? Das ist und bleibt ein Problem. Wir haben dauernd Inflation und wir hatten ja dieses große Finanzcrash 2008 und 2009 haben wir dann den ersten Beitrittsantrag gestellt und da waren wir sozusagen am Boden. Jetzt sind wir besser dran, Aber es gibt eine geopolitische Situation, die aus meiner Sicht sehr gefährlich werden kann. Und das ist natürlich einfach Trump und die USA. Sie wissen, dass unser nächster Nachbar Grönland ist. Grönlands Ostküste ist 240 Kilometer von Islands Westküste entfernt. Und wir sind also, obwohl wir eine Insel hier im Nordatlantik sind, dann sind wir, das ist unser nächster Nachbar, und den wollen die Amerikaner mehr oder weniger unter sich stellen. Und wir sind dann am nächsten dran. Also ich sehe diese Situation als eine größere Gefahr für uns, als es in der Diskussion zu der Wahl offensichtlich wurde.
Ja, also die Lage, die geopolitische Lage im Nordatlantik, ja. Die Sicherheitsfrage. Ich meine, Island ist ja nun mal Mitglied der NATO, also in dieser Hinsicht wäre man relativ sicher. Aber klar, Sie haben die USA erwähnt, der wichtigste Teil der NATO.
Ja, ja, und ja. Unsere einzige Sicherung ist sozusagen ein Vertrag mit Ihnen aus dem Jahr 1951. Den hat Grönland auch.
Aber inwieweit hat das eine Rolle gespielt für die Menschen? Also wir sehen ja tatsächlich da auch Unterschiede zum Beispiel, was die Wahlentscheidungen angeht. Reykjavik als einzige Stadt, dort hat man sich mehrheitlich für EU-Beitrittsgespräche ausgesprochen und auf dem Land hat man sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Und die geopolitische Lage, die Sie erwähnt haben, die betrifft ja nochmal die ganze Insel. Also Was war dann letztlich dann doch das Entscheidende im Inland?
Ich glaube, die Entscheidung fiel aus sehr einfachen Gründen. Erstens sind die Isländer ein reiches Völkchen. Zweitens haben sie fast 75% von der EU durch den europäischen Wirtschaftsraum, wo wir Norwegen und Liechtenstein mit sind sozusagen. Wir sind also zu 3/4 ein Mitglied der EU, kann man sagen. Und deswegen fragen die meisten sich, und das hat offensichtlich die Wahl sehr beeinflusst, warum sollten wir da irgendwelche Änderungen machen? Warum sollten wir da auf einen Beitritt bestehen, wenn wir da nicht sicher sein können, was aus unserer Fischerei wird und wie es mit der Landwirtschaft läuft? Und es wurde sehr viel besprochen, ob es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass die EU uns da gegenüberkommt. Und daran haben die Leute einfach nicht geglaubt.
Was ist das mit der Fischerei? Klar, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die isländische Wirtschaft. Aber warum hat man da Befürchtungen, dass die EU dort irgendwie eine negative Rolle spielen könnte?
Diese Befürchtung gibt es natürlich schon lange, weil die Isländer sich seinerzeit die Fischereizone eigentlich erkämpft hatten. Also es gab in den Anfang der 70er Jahre den sogenannten Dorschkrieg mit den Briten, wo es, ja, soweit es mit einem Volk ohne Armee werden kann, fast zu einem Krieg kam. Und deswegen meinen die Isländer, sie hätten sich die Fischereizone tapfer erkämpft und sie wollen keinen Menschen, keinen anderen da reinlassen. Es gibt aber auch ganz klare wirtschaftliche Faktoren da. Also die großen isländischen Fischereifirmen, und die sind ja unter den größten europäischen, weil wir halt ein großes Fischereivölkchen sind, die haben sich sehr gegen den Beitritt eingesetzt. Für sie ist es eine ausgesprochen gute Situation, dass sie alle ihren Verkauf in Euros und Dollars machen können. Und dann setzen sie die Kronen, die sie verdienen, auf eine isländische Bank und bekommen 12% Zinsen, weil die Zinsen hier sehr hoch sind. Und die Firmen haben sich sehr hereingeworfen in den Wahlkampf und die Nein-Seite sehr unterstützt. Aber hauptsächlich, wissen Sie, wenn es zu solchen Referenden kam, bei all den Nationen, die in letzter Zeit der EU beigetreten sind, war der Volksentscheid immer sehr knapp, obwohl sie nachher, wie zum Beispiel die Finnen und die Schweden, sehr damit zufrieden sind.
Das heißt, wir erleben da auch eine gespaltene isländische Gesellschaft und mal wieder einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land?
Ja, sowohl das und natürlich, es wurde auch hier eine Abstimmung über die Regierung. Die Regierung gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren und sie fing wie alle Regierungen sehr populär an und ist dann durch einige Faktoren unpopulär geworden. Alle die Oppositionsparteien waren dagegen und sie haben es zu einer Abstimmung über die Regierung gemacht. Und dann, bei jeder Regierung ist so eine knappe Mehrheit immer dagegen. Das kann man sich schon vorstellen.
Gibt es noch einen anderen Faktor, der eine Rolle gespielt haben könnte? Also bei Großbritannien zum Beispiel hat man immer von der sogenannten Splendid Isolation gesprochen. Dass man sich als Insel dort auch ein bisschen distanziert fühlt. Dass man, obwohl man Teil Europas ist, also kulturell und geschichtlich, immer, wenn man nach Europa schaut, von The Continent spricht oder von Europe spricht und das womöglich gar nicht sich selbst damit meint. Wie ist das eigentlich in Island? Inwieweit fühlt man sich auch kulturell und historisch als integraler Teil Europas und nicht einfach nur als Insel im Nordatlantik?
Ja, aber Sie hatten mit diesen Betrachtungen, glaube ich, vollkommen recht. Die Isländer sehen sich in einem noch größeren Sinne selbstverständlich als Großbritannien, als entfernte Insel. Wir sind Europäer und ich glaube, die meisten sehen sich auch so. Aber wir sind auch am Rande der europäischen Zivilisation. Wir haben gute Verbindungen zu den Staaten. Und die Leute waren sich nicht sicher, ob die EU das richtig berücksichtigen würde. Will sie zum Beispiel in der Klimafrage, wird sie berücksichtigen, dass man nur mit dem Flugzeug nach Island kommt? Also es gibt eine Fähre, aber die meisten kommen mit dem Flug. Und diese Sachen, diese Entferntheit von Europa und die Nähe zu Amerika, die haben da auch ganz bestimmt eine Rolle gespielt.
Also schon ein bisschen ein Zwischenreich?
Ja. Das kann man so sagen. Wir haben ja auch diese Situationen, in manchen ähneln wir den Amerikanern. Also wir kennen unsere Geschichte von Anfang an. Wir wissen, wann die Leute hierher kamen und wir fühlen uns am Rande der Zivilisation. Wir stehen der wilden Natur gegenüber und Leute, die jeden Tag Erdbeben oder Vulkanausbrüche erleben können, die sehen sich ein bisschen anders als Menschen in Zentraleuropa. Aber dazu kommt natürlich auch der Krieg mitten in Europa, der die Leute verunsichert. Obwohl Island auf der Seite der Ukraine steht, dann ist es natürlich etwas, wo man sich fragt, wird die EU damit fertig? Und wenn man Trump kritisiert, was weiß man, was die AfD nächstes Jahr in Deutschland macht oder Marine Le Pen in Frankreich?
Welche Rolle spielt eigentlich die geringe Bevölkerungszahl auf dieser Insel? Gerade mal 400.000 Menschen, das wäre vielleicht so, ja.
Bielefeld.
Ja, genau. Das ist wirklich wenig. Welche Rolle spielt das bei solchen so zentralen politischen Entscheidungen, die ja wirklich wichtig sind, auch für Europa eine Rolle spielen?
Ja, es spielt eine Rolle für uns, dass wir zum Beispiel keine Armee haben. Und das ist für die Isländer wichtig. Und sie glauben immer noch daran, dass der Beitritt damals zur NATO und die Abmachung mit den Amerikanern unsere Zukunft sichert werden. Ob es eine andere und mehr sichere Zukunft gibt, weiß man natürlich nicht. Ich hätte gedacht, es wäre vernünftig gewesen, sich da mit den europäischen Ländern zu alliieren. Aber die meisten meinen halt, wir schaffen es ohne.
Und da sind wir wieder bei dem wir begonnen haben, nämlich was die geopolitische Lage und die Sicherheit der Insel angeht. Da macht sich Halldór Gudmundsson durchaus seine Sorgen und bedauert, dass seine Landsleute dagegen gestimmt haben, mit der EU Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Der Autor und ehemalige Verleger Halldór Gudmundsson in Reykjavik. Tausend Dank.
Danke Ihnen gleichfalls. Danke.
So, und über Amerika haben wir schon gesprochen und über den Atlantik und das nehmen wir jetzt wörtlich und fliegen rüber auf die ganz andere Seite, bis zum Pazifik, nämlich an die Westküste der USA. Und dort, ja, eigentlich ein bisschen wie ein Wunder, was da passiert ist mit der Villa Aurora in Los Angeles. Die hat nämlich das Feuer weitestgehend unbeschadet überstanden. Da gab es zwar durchaus diese oder jene Schäden, aber das Haus steht als eines der wenigen Gebäude in der Gegend nach dem Feuer vom letzten Jahr in den Pacific Palisades. Das Haus von Exzellent Leon Feuchtwanger ist ja eines der renommiertesten Stipendiatenhäuser Deutschlands und steht jetzt vor der Wiedereröffnung. Ja, überlebt ja, aber saniert werden musste es eben dennoch. Kerstin Zilm hat sich für uns umgeschaut.
Auf den ersten Blick sieht die Villa aus wie früher. Doch alles ist anders seit dem 7. Januar 2025. Wie anders wird bei der Aussicht vom Balkon zum Pazifik klar, sagt Direktorin Claudia Gordon.
Die Häuser hier zu beiden Seiten von uns zum Beispiel und auch schräg gegenüber, die sind alle weg.
In der Nacht der Feuer waren sich die Villa-Mitarbeiter sicher, auch die Künstlerresidenz wird abbrennen. Fernsehreporter berichteten vom Fuß des Hügels, im Hintergrund ein windgepeitschtes Flammeninferno. Die Villa überlebte, unter anderem deshalb, weil sie sich in den Hügel schmiegt und nicht die stärksten Windböen abbekommen hat und weil sie im spanischen Stil mit Stuckwänden und Ziegeldach gebaut wurde. Doch wer den Meeresblick vor den Feuern kannte, merkt, der ist anders, unversperrt. Der riesige Eukalyptusbaum, der früher die Aussicht rahmte, ist auch weg.
Der Baum war sozusagen so halb verbrannt und ist aber zum Glück nicht aufs Haus gestürzt. Aber sobald es eben wieder möglich war, haben wir ihn dann tatsächlich auch abgeholzt.
Die Rückkehr in die Villa Aurora, zunächst mit Masken, vorbei an Ruinen und durch eine Mondlandschaft, ging Gordon und ihren Mitarbeiterinnen unter die Haut. Nun ist die Dankbarkeit groß.
Man weiß alles einfach noch mal mehr zu schätzen, wenn man es fast verloren hätte. Und wenn man wirklich auch noch mal natürlich die Zeit hatte, darüber nachzudenken, was das bedeutet hätte. Und es ist einerseits natürlich das Gebäude, was historisch und architektonisch signifikant ist. Aber es ist vor allen Dingen natürlich auch die Villa als Symbol eben für das Exil, für eine Zufluchtsstätte, die es war und ja auch immer noch ist, für die Freiheit der Kunst, der Meinungsäußerung, ja alles, wofür sozusagen unsere Arbeit heute steht.
Ich hatte wirklich sehr, sehr gekriegt, weil da das Fenster aufgeschlagen war.
Rauch und Asche drangen durch offene Fenster und Ritzen ins Gebäude. Jedes Buch, Gemälde, Sofa, Bett, Glas und Papier musste gereinigt werden. Der Garten wird noch stabilisiert. Das Gebläse der Orgel ist kaputt. Nicht alle Reparaturen zahlt die Versicherung. Das Auswärtige Amt und private Spender sprangen ein. Die Villa schaut inzwischen nach vorne. Die ersten Stipendiatinnen kommen im Oktober an. Die Feuer werden auch ihren Aufenthalt prägen. Künstlerin Julie Lee hat zum Beispiel vor, mit Brandrückständen zu arbeiten. Im ehemaligen Arbeitszimmer von Leon Feuchtwanger steht schon eine Skulptur, inspiriert vom gefällten Eukalyptusbaum, ein Geschenk des Alumnus Achim Monet. Villa Aurora-Direktorin Claudia Gordon kann es kaum erwarten, das transatlantische Netzwerk wieder in Schwung zu bringen.
Was natürlich besonders wichtig ist, es sind alles Künstlerinnen und Künstler, die ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Deutschland haben. Und das trägt natürlich in jedem unserer Programme dazu bei, auch ein Bild des modernen Deutschland und der Kulturlandschaft und auch der Kulturförderung in Deutschland zu vermitteln. Das sind die Schlafzimmer, die normalerweise von Fellows bewohnt werden.
Weil noch keine Fellows im Haus sind, können Besucher der Wiedereröffnung auch in die Schlafzimmer von Martha und Leon Feuchtwanger gehen. Original Betten, Kommoden und Nachtschränkchen anfassen und sehen, wo beide Zimmer durch eine Tür in den begehbaren Schränken verbunden waren. Es wird Reden geben und Danksagungen, aber das ist nicht das Wichtigste, sagt Claudia Gordon.
Das Haus ist der Star, also das steht wirklich im Mittelpunkt hier. Es wird dann noch eine kleine Überraschung am Ende geben, so eine sehr emotionale Rückkehr eines Kunstwerks. Und ja, wir hoffen, dass dann vor allen Dingen die Leute die Tatsache genießen, dass sie ihre Villa wieder haben.
Sie freut sich besonders, dass zu den Gästen auch Nachbarn gehören, die ihre Häuser verloren haben. Manche bauen auf ihren Grundstücken neu, manche bauen anderswo ein neues Zuhause, manche leben noch in der Schwebe. Das Strahlen der Fassade der deutschen Künstlerresidenz über den Hügeln der Pacific Palisades gibt ihnen Halt und Hoffnung.
Die eben sagen, wir sind so froh, dass die Villa wenigstens noch steht, weil das so ein Ankerpunkt für uns ist hier in der Stadt. Das ist für uns wirklich trostreich.
Was beim Blick vom Balkon allerdings auch deutlich wird, die Brandgefahr bleibt groß. Seit Mai hat es in Los Angeles so gut wie nicht geregnet. Bäume, Büsche und Gras sind ausgetrocknet. Im Norden brennt es schon. Im Garten der Villa Aurora sind jetzt weniger Büsche, mehr feuerfeste Stufen und möglicherweise kommt ein Sprinklersystem auf das Ziegeldach. Nach dem Feuer ist hier vor dem Feuer.
Die Villa Aurora also in L.A. vor der Wiedereröffnung. Kerstin Zilm war für uns schon da. Unter den drei Berliner Opernhäusern ist das ja das eher gediegenste, wenn man so will, ein sehr traditioneller Ort, wo Inszenierungen oft noch so aussehen wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Die Deutsche Oper in Berlin-Charlottenburg. Doch das könnte jetzt anders werden mit dem neuen Intendanten Avil Khan. Der will mehr Kunst, mehr neue Formate und an diesem Wochenende hat er auch schon mal vorgelegt mit einer 30-stündigen Aktion am Stück. Und für uns war Georg Kasch dabei. Was genau war da los?
Das war so eine Mischung aus Theaterfest zum Saisonstart und einer Kunstaktion, die eben wirklich 30 Stunden lang ging am Stück und die sich über das ganze Haus erstreckte. An sehr, sehr verschiedenen Orten gab es Performances. Schon wenn man reinkam, begegnete einem eine Performerin, die hat so Streichhölzer gezündet. Dann kam man rein und dann gab es Kostüme, die überall rumwimmelten und die man sich dann ausleihen konnte. Und dann wurde man in so einer großen Aktion als großer Umzug durch Charlottenburg geführt. geführt, zusammen mit Musik und so weiter. Das war ziemlich spektakulär und hat offensichtlich auch Spaß gemacht. Und dann waren aber überall an sehr verschiedenen Orten, von der Kantine bis hin auf die Hinterbühne, Aktionen verteilt, die man manchmal nicht so leicht gefunden hat. Und der Kurator Rikrit Tiravanic, der hat sich also überlegt, dass das alles ein sehr, sehr großer Spielplatz war. Und ich habe ihn gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Und da können wir vielleicht mal kurz reinhören.
So that's why the title is kind of like Until the People Live in It. So maybe to say simply, like, it should be for everyone. And everyone should not feel too much distance from it, because in fact you can have an experience. And we try, I mean,
also sinngemäß sagt er, Oper soll für alle sein, niemand soll sich ausgeschlossen fühlen. Deshalb heißt der Titel Unless the People Live Here, also es sei denn, die Menschen leben hier, weil eben Kunst erst durch die Menschen entsteht, gerade auch durch das Publikum und erst dadurch wirklich zu Kunst wird. Und er hat dann später noch hinzugefügt, dass er denkt, dass dieses Wochenende nur der Anfang der Öffnung sei, bevor es dann eben wirklich mit verschiedensten Aktionen sich ans große Publikum wendet.
Darauf wollte ich hinaus, weil so ein Wochenende macht man ja vielleicht, klar, um sich auch einzuführen als neuer Intendant, so ein bisschen Marketing ist ja auch nachvollziehbar. Aber ist das mehr als das? Ist das vielleicht schon ein Vorgeschmack auf das, was der Intendant auch künstlerisch vorhat?
Also auf jeden Fall, denn das Ganze ist auch der Auftakt zu einer neuen Reihe, die heißt Unlimited. Und das bezieht die Premieren, die an der Nebenspielstätte in der Tischlerei Premiere haben werden, mit ein. Das ist so die Experimentierbühne schon immer gewesen, aber jetzt nochmal eben unter einem neuen Label. Aber das geht auch noch weit in die Stadt hinaus. Es gibt Kooperation mit dem Berghain, es gibt mit einem Kino Kooperation, mit einem Festival. Und es gibt, soll auch weiterhin Partys geben. Auch jetzt hat es eine Party gegeben, mitten in der Nacht, 4 Stunden lang Raven auf der großen Bühne, oder 6 Stunden, glaube ich sogar, Raven auf der großen Bühne und andere Glam Late Nights. Also es soll offensichtlich eine Art von neuem Publikum erreicht werden, was, glaube ich, auch notwendig ist, denn die Auslastung war bislang eher so Mittelamt einer deutschen Oper. Das heißt, irgendwie ist der Versuch, wirklich neue Publikumsschichten zu erschließen, sich gleichzeitig so ein cooles Image zu geben. Aber ob das funktioniert, das wird sich überhaupt erst natürlich erst zeigen müssen.
Das ist eben die große Frage, weil ich habe schon gesagt, glaube ich, das Image ist klar. Die Deutsche Oper im Vergleich jedenfalls zumindest mit der komischen Oper, aber auch zum Teil mit der Staatsoper, gilt wirklich als sehr angestaubt und sehr auch verortet tatsächlich. Berlin ist ja eine große Stadt, sehr verortet, sage ich mal, im traditionellen Westen der Stadt, auch in Charlottenburg, Wilmersdorf und so. Sie haben es schon erwähnt, Berghain zum Beispiel, ein Club, mit dem man da irgendwie kooperieren will, wenn wir weiter in die Stadt ausgehen. Also erfindet sich die Deutsche Oper da auch ein bisschen neu jetzt gerade, kann man das sagen?
Das tut sie auf jeden Fall. Also das merkt man natürlich auch an den Premieren, die sie planen, aber man hat es jetzt auch an diesem Wochenende schon gemerkt, weil zum Beispiel diese Party auf der großen Bühne, was ja eigentlich ein Heiligtum ist, da standen die allergrößten Sänger der Musikgeschichte drauf, jedenfalls in den letzten irgendwie 60, 70 Jahren. Und jetzt hat da der OMS Social Club eine Party gemacht mit absoluten erstklassigen DJs, mit einer Lichtshow. Die haben da natürlich aus dem Vollen schöpfen können, ne? Da oben, da orgelten also wirklich das Licht in einer Art und Weise, wie man sie in keinem Club erleben kann. Aber man sah auch immer den Zuschauerraum, in dem so die verschiedenen Lichter aufblitzten. Und auf der einen Seite war das total großartig, auf der anderen Seite war es aber auch so ein bisschen so wie in so einem Club, der früher mal cool war und wo jetzt neuerdings die Eltern auch eingelassen werden. Ich habe auch schon kurz gedacht, naja, ob das jetzt so ein großartiges Signal an die Kulturpolitik ist, zu zeigen, was man mit so einem Tanker noch alles machen kann, als nur Oper zu spielen. Also, ne, vielleicht könnte man das Ding auch einfach komplett umwandeln, schließen und neu machen. Ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert.
Und das Publikum jetzt am Wochenende, war das schon etwas anders? Vielleicht ein Ticken jünger, vielleicht irgendwie ein Ticken ungewohnter im Vergleich zum sonstigen Publikum der Deutschen Oper?
Also es war jünger, weil auf jeden Fall die alle Familien ihre Kinder mitgebracht haben. Die waren dann eher am Kinderschminken interessiert. So grundsätzlich hatte ich jetzt das Gefühl, war es jetzt nicht so arg viel jünger. Oder es hat jetzt, war jetzt noch nicht so der komplette Austausch des Publikums oder Umwandlung des Publikums, das muss man wirklich, glaube ich, on the long run sehen, langfristig sehen, was da passiert.
Und vielleicht ein abschließendes Wort noch zu dem, was Ariel Kahn da eigentlich plant in den nächsten Monaten, wenn Sie sich das Programm so anschauen. Sie haben es ja mitgebracht hier als Heft, das liegt hier auf dem Tisch. Also, was darf man da erwarten? Was wird anders?
Also auf der einen Seite macht er auf der großen Bühne sehr viele Sachen, die von Regiehandschriften geprägt werden, die aus dem Theater und Performance kommen. Muss man mal gucken, ob das funktioniert. Also er steigt gleich ein mit einer ganz großen Sache. Montag aus Licht von Karl-Heinz Stockhausen wurde in Deutschland noch nie szenisch aufgeführt. Und das Ganze inszeniert von Susanne Kennedy. Dann geht es weiter mit, macht Milo Rau den fliegenden Holländer. Also wahrscheinlich eine extrem politische Angelegenheit. Dann FC Bergmann, das ist so ein freies Kollektiv, macht Così fan tutte und so weiter, und so geht das weiter. Und auf der anderen Seite hat er eine ganz neue Sparte gegründet, das nennt er Unlimited, und das ist eben dieses Ding mit der, wie ich schon erwähnte, dieses Outreach, der Versuch sozusagen, die ganze Stadtgesellschaft zu umarmen, auch über Partys, auch über Kooperationen irgendwie mit reinzuholen, und da muss man dann eben gucken, ob das Ganze so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, oder ob Berlin nicht sagt, was für Berlin auch relativ typisch wäre: Wir haben schon so viel anderen Kram, jetzt fang du nicht auch noch an.
Wir werden es weiter beobachten, diese neue Intendanz. Also die Deutsche Oper in Berlin, in Berlin-Charlottenburg, scheint sich neu erfinden zu wollen. Georg Kasch war in diesem ja sehr bemerkenswerten Eröffnungswochenende für uns da. Herzlichen Dank für diese Eindrücke.
Gerne.
Dankeschön. Und jetzt gilt es für uns, eine Künstlerin zu entdecken, die auch nach Berlin kommt, die woanders längst bekannt ist, die auf der Kunstbiennale von Venedig ausgestellt hat, die in Frankreich schon erfolgreich ist und jetzt eben nach Deutschland kommt, um hier ihre bemerkenswerte Kunst zu zeigen. Eine Kunst, die viel mit ihrer Herkunft auch zu tun hat, Vietnam nämlich, und viel mit dem, wo sie seit ihrer Kindheit lebt, nämlich in Westeuropa. Es geht um Krieg, es geht um Gewalt, es geht um Kolonialismus, und gleichzeitig hat diese Frau auch eine unglaubliche Bandbreite in dem, was sie tut. Sie heißt Thu Van Tran, und gerade wird ihre Ausstellung in Berlin aufgebaut und zur Art Week in wenigen Tagen auch gezeigt. Min An Chabo de Butch hat sich da schon umgeschaut. Was können wir da eigentlich erwarten?
Oh, da können wir sehr viel erwarten. Als ich da war, waren die Handwerker noch am Bohren und am Aufhängen und sowas. Aber viele Werke standen schon. Ich konnte schon sehr viel sehen. Man wird eine Videoarbeit sehen. Man kann Graffitzeichnungen sehen, Keramiken, Porzellan, aber auch Malerei und Installationen. Also sehr vielfältige Medien bespielt sie. Und das sind die aktuellsten Arbeiten, die sie zeigt aus ihren Aufenthalten in Australien, in Rom und auch in Vietnam.
Das ist echt eine große Bandbreite, ne? Gibt es da so etwas wie einen roten Faden in der Ausstellung?
Ja, aber das lasse ich gern die Künstlerin selbst sagen.
It's true that
Kolonialismus ist ein wiederkehrendes Thema in meiner Arbeit. Mich interessiert, wie Landschaften, Materialien, aber auch unsere Körper dieses koloniale Erbe bis heute in sich tragen. Ich hinterfrage diese Spuren und versuche, andere Erzählungen sichtbar zu machen. Geschichten, die marginalisiert wurden und in der offiziellen Geschichtsschreibung keinen Platz finden.
Also das koloniale Erbe, der Kolonialismus, großes Thema offenbar für Sie, wie wir gerade gehört haben. Das zeigt sich jetzt, wie hat sie es formuliert, in Landschaften, in Materialien, auch in den Körpern. Wie genau ist das? Also hast du da Beispiele? Woran kann man das sehen in Ihrer Kunst?
Ja, das kann man in einigen Kunstwerken sehen. Das eindrücklichste Werk fand ich die Serie Trail Dust, auf Deutsch übersetzt vielleicht Staubspur. Das ist eine Serie von Graphitzeichnungen in verschiedenen Grautönen, die ziemlich groß sind. Also es gibt verschiedene Größen, mal vertikal, mal horizontal, aber man kann durchschnittlich sagen 1,50 mal 2 Meter groß. Und man braucht ein bisschen Abstand, um das Motiv drauf zu erfassen. Es ist alles gräulich. Aber es gibt auch sehr viele Einzelheiten zu sehen, wenn man näher rantritt. Und der Name Trail Dust, die Staubspur. Ja, was fällt dir denn ein, wenn du Staubspur hörst?
Da denke ich erstmal an eine sehr trockene Landschaft eigentlich. Vielleicht sogar eine Wüste. Wenig Wasser. Sommer. Ich weiß es nicht.
Ja, aber auch was Flüchtiges, oder? Mhm. So eine
was schnell verweht,
was
oder?
Was schnell verweht, ne? Auch Fragiles. Und dabei steckt aber hinter diesem Titel eine der schlimmsten Zerstörungen von Ökosystemen. Denn Trail Dust war der Codename von sogenannten Entlaubungseinsätzen der US Army im Vietnamkrieg der 60er Jahre. Da wurde Agent Orange, Agent Green, Agent Blue, all diese Dioxine eingesetzt, um den Dschungel in Vietnam zu entlauben, damit sie die Feinde, die Vietcongs, dann sehen können. Und diese Dioxine haben sich über die Jahre wirklich in dem Boden durchgesickert, bis zum Grundwasser und die Felder werden von den Bauern mit diesem Wasser bewässert. Die Dioxine gehen in das Gemüse, in das Getreide mit rein. Wir Menschen nehmen das dann über das Essen auf. Und die Dioxine und deshalb auch koloniales Erbe in unseren Körpern, das sagt sie ja in dem O-Ton, wir nehmen das auf und die Dioxine verändern unser Erbgut. Und das macht sich bemerkbar in den Kindern, die geboren werden, heute immer noch mit Deformierungen.
Und was ist dann auf diesen Graffiti-Zeichnungen zu sehen? Was sind das genau für Motive?
Ja, in der früheren Serie waren dann eben solche Wolkenmassen geschwängert voll von Dioxinen über Baumwipfeln zu sehen. Und in dieser aktuellen Serie Trailers, da ließ sie sich von Australien inspirieren. Sie hat da 6 Monate gelebt und war auch ziemlich schockiert von den Zerstörungen der Umwelt dort. Denn man kann auf diesen Zeichnungen zum Beispiel einen 200-jährigen Baum sehen. Riesige Wurzeln, die noch da sind, aber da drüber wurde der Baum wirklich abgeschnitten. Denn dieser Baum wurde von einem Wurm, der eingeführt wurde, befallen und wirklich von innen zerfressen. Und dieser Wurm sprang auch auf andere Bäume über. Das heißt, sehr viele einheimische Bäume waren befallen. Und um diesen Befall zu stoppen, haben die all diese Bäume einfach abgesägt. Das ist eine Serie. Dann das andere Motiv, das waren dann zum Beispiel der Super Pit, der in Kalgoorlie in Westaustralien. Und das ist eine Goldmine. Und Super Pit, weil diese Goldmine einfach riesengroß ist, gigantisch. Eine Länge von 45 Fußballfeldern, eine Breite von 15 Fußballfeldern und eine Tiefe von ca. 600 Metern. Das ist so ähnlich wie 2-mal so hoch wie der Eiffelturm. Und der Mensch, die Maschinen, die das alles abbauen, die sind winzig klein in dieser Zeichnung zu sehen.
Die Künstlerin Tuvan Tran also, demnächst in Berlin zu sehen. Über Graffitzeichnungen haben wir schon gesprochen und auch über andere Formen. Keramik hast du ja auch erwähnt, ne? Auch das spielt eine große Rolle für sie. Wie zeigt sich das?
Die Keramiken sind, das darfst du dir nicht vorstellen, wie Alltagsgeschirr oder irgend sowas. Das sind einfach Gefäße, sehr große Gefäße mit dunkler, düsteren Glasuren. Und von den Formen her ließ sie sich inspirieren von Gefäßen der indigenen Bevölkerung. Und sie bedient sich da einer speziellen Technik, weil sie sehr fasziniert war vom Feuer während des Schaffensprozess. Und da hören wir auch noch mal einen O-Ton von ihr rein.
In meinem Schaffensprozess begreife ich Feuer als eine schöpferische Kraft. Es kann zerstören, aber zugleich etwas Neues hervorbringen, Form und Leben entstehen lassen. Deshalb habe ich mich für den Raku-Brand entschieden.
Raku, da denkt man, glaube ich, erstmal an Japan, ne?
Ja, stimmt.
Wie genau nutzt sie diese Technik?
Also das Besondere an dieser Technik ist ja der Temperaturschock, dem die Gefäße ausgesetzt werden und diese düsteren Farben. Und der Brandprozess geht so los. Also wir haben das fertig geformte Gefäß, es ist getrocknet und dann brennt man das vor in einem normalen Hochofen, nicht zu heiß, der sogenannte Sprühbrand, dann nimmt man das wieder raus, macht die Glasur drauf. In diesem Fall hat Tovan in Australien Mineralien aus heiliger Erde entnommen von den indigenen Völkern dort und hat daraus die Glasur gemacht. So, dann wird dieses Gefäß dann in den Raku-Ofen getan. Dort kann es eine Temperatur erreichen bis zu 1100 Grad. Und mitten in dieser Hitze wird das Gefäß rausgenommen. Es findet ein totaler Temperatursturz statt. Und bei dieser Gelegenheit kann das Gefäß entweder zerbrechen oder es hält dem Schock stand und es entstehen Risse in der Glasur, aber auch an unglasierten Stellen. Und dann wird sehr schnell brennbares Material drauf geschafft, zum Beispiel Laub oder Stroh oder Holzspäne. Und dann wird der Ofen wieder geschlossen. Der Sauerstoff wird dem Ofen entzogen. Dadurch wird die Hitze niedriger und der Rauch entsteht. Rauch geht dann in die Risse rein und dadurch entstehen diese dunklen Glasuren und Farben.
Also wir dürfen gespannt sein. Ein sehr vielfältiges Werk mit vielen, aber auch politischen Hintergründen. Tu Van Tran, also in wenigen Tagen ist eine Eröffnung ihrer großen Ausstellung zur Art Week in Berlin. Und Min An Shabo, der Butch, hat für uns schon einen kleinen Rundgang gemacht. Hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Die Saison der Sommerfestspiele geht langsam zu Ende und damit auch die Saison in Salzburg bei den dortigen Festspielen. Mit diesem Wochenende ist erstmal wieder Schluss und das gilt auch für den Intendanten, der gehen musste, der Intendant der Salzburger Festspiele, nämlich Markus Hinterhäuser. Gelegenheit mal Bilanz zu ziehen, diese Saison, aber auch von dessen Amtszeit. Das machen wir gleich mit unserem Kritiker, aber wir haben einen prominenten Dauergast in Salzburg gefragt, welche Bilanz er eigentlich zieht, nämlich Harald Schmidt.
Einhellig das umjubelste Stück der heilige Franz von Assisi. Hymnisch bejubelt Ehepaar Jens Harzer und Gattin mit dem Handgestück Schnee von gestern, Schnee von morgen. Und in Abstrichen bejubelt die Inszenierung von Jette Steckel, der Menschenfeind. Wo man sagt, als Triptychon, der Rap ist gekonnt von Ole Lagerpusch, aber es löst sich dann im Stück später nicht ein. Aber insgesamt ein riesen Publikumserfolg. Asmik Gregorian als Carmen, dann ja schnell nochmal rüber nach Bayreuth als Senta. Ich glaube, dass, wenn das im nächsten Jahr so weitergeht, wird das eng, um an eine Karte zu kommen. Also wenn ich nicht erstklassige Beziehungen bis in allerhöchste Kreise des Landes Salzburg hätte, müsste selbst ich bangen.
Harald Schmidt also mit seiner Meinung über Salzburg und was er erlebt hat. Heiliger Franz von Assisi, diese Oper also in dieser Saison. Außerdem Handke, Schnee von gestern, Schnee von morgen und der Menschenfeind in der Regie von Jette Steckel. Hören wir mal. Einmal Oper, zweimal Sprechtheater, so ein gewisser Teil dessen, was da in Salzburg in diesem Sommer zu erleben war. Hören wir mal, was unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs dazu zu sagen hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich muss noch dazu sagen, Sie haben jetzt beim Schmidt doch die Pointe rausgeschnitten, denn er kam nicht auf das Stück von Molière und wir sind mehrere Titel durchgegangen und irgendwann sagt er der Geizige und dann sagte ich, der Menschenfeind meinte, ach klar, der alte Shakespeare. Also das ist natürlich Schmidt, wie wir ihn kennen und auch lieben. Er hat eine Veranstaltung gemacht, nicht im Rahmen der Festspiele, sondern hat es am Rande gemacht auf Schloss Leopoldskron beim Salzburg Global Seminar, ich und Max Reinhardt und hat damit also den Mitgründer der Salzburger Festspiele gewürdigt, aber natürlich in erster Linie Harald Schmidt. Aber das ist ein Nebenschauplatz, der gehört aber irgendwie auch dazu zum großen Salzburger Festspielzirkus.
Aber er hat eben diese Oper erwähnt, Heiliger Franz von Assisi. Also darüber haben wir ja auch berichtet. Und was man so las in den Feuilletons, das soll mehr oder weniger das Highlight gewesen sein in dieser Saison. Sehen Sie es auch so?
Würde ich schon sagen. Also das ist ein Werk, das epochal ist, das selten gespielt wird, weil es unglaublich aufwendig ist, weil es eine komplexe Struktur hat, die Maxime Pascal mit den Wiener Philharmonikern hier genial umgesetzt hat. So gut, wie ich das noch nie gehört habe. Ich habe das ein halbes Dutzend Mal szenisch gesehen. Und es ist auch ein Stück, das in Salzburg ganz entscheidend eine Rolle spielt, weil es vor vielen Jahren in der Intendanz von Gérard Mortier, dem legendären Intendanten, dort die Erstaufführung hatte und dann auch nochmal wieder aufgenommen wurde. Es ist also ein geradezu mythisches Stück, franziskanische Szenen. Es geht wirklich um den heiligen Franz von Assisi, die Vogelpredigt, die Stigmata bis hin dann zu einer großen leuchtenden Apotheose. Und wir hören hier mal hinein den Hauptdarsteller, der übrigens im Kapuzinerkloster 10 Wochen gelebt hat, also wirklich sich immersiv vorbereitet hat auf diese Rolle. Das ist der noch sehr junge Bariton Philipp Sley als Franziskus.
Philipp Sley also in dieser bemerkenswerten und sehr machtvollen Oper von Olivier Messiaen über den heiligen Franz von Assisi. Auch für Sie ein Highlight. Was war noch ein Höhepunkt in dieser Saison für Sie?
Also beim Franziskus nur noch schnell gesagt, Romeo Castellucci hat das als großes rituelles Musiktheater toll in Szene gesetzt in der Felsenreitschule. auch ziemlich spannend, von Peeping Tom inszeniert, eine Carmen. Da ist es ein bisschen skurril. Man könnte sagen, es ist irgendwo ein bisschen was falsch, aber interessant falsch. Also Asmik Grigorian würde man nicht unbedingt als Carmen vermuten. Die ist sehr lyrisch in der Habanera zum Beispiel gewesen. Das ist ganz unterschiedlich zu den großen Sängerinnen, die man in dieser Partie kennt. Aber irgendwie hat der Abend mich sehr gepackt. Auch durch das Dirigat von Theodor Korenzis. Der hat noch so ein bisschen elektronische Musik mit hineingepackt. Auch da war es ein bisschen eigenwillig, was er gemacht hat. Aber als Theaterabend gut funktioniert. Und einen großen Flop müssen wir unbedingt erwähnen. Ersan Montag hat Ariadne auf Naxos hier inszeniert und auf den Mars verlegt. Wir haben also gleichsam jemand wie Elon Musk, der auf dem Mars eine Oper aufführen lässt, genauer gesagt eine Tragödie und eine Komödie. Das ist ja die Handlung dieser Ariadne auf Naxos. Und das funktionierte für mich nicht wirklich. Und am Schluss wird das Liebespaar Ariadne und Bacchus buchstäblich in die Luft gesprengt. Also das kann man eigentlich bei jeder Oper natürlich machen und sagt, am Schluss zünde ich eine Bombe und alle tot. Also ich glaube, das war so ein bisschen Arbeitsverweigerung, fand ich in diesem Fall. Aber ansonsten, auch was die Wiederaufnahmen betrifft, die musikalischen und vor allem das umfangreiche Konzertprogramm mit Komponistenporträts, Francesca Veronelli, eine junge italienische Stimme, die da zu hören waren, mit selber Markus Hinterhäuser auch übrigens bei zwei Abenden gespielt als Solist. In der Winterreise hat er Matthias Görne begleitet und phänomenal mit Igor Levit noch von Olivier Messiaen, Vision de la Main. Da hat sich im Grunde dann auch noch mal ein Kreis und ein Bogen geschlossen.
Schauen wir mal in die Zukunft dieser Salzburger Festspiele, da ist ja vieles offen. Wir haben ihn schon erwähnt, den Intendanten Markus Hinterhäuser, der gehen musste. Und wir haben auch schon darüber berichtet, da geht es ja, glaube ich, weniger um seine fachlichen Qualitäten, sondern vor allem um ihn als Person. Er galt als aufbrausend, gelegentlich, ich sag mal, sozial nicht adäquat. Da ist noch offen, wer ihm nachfolgen kann. Und dann noch ein zweiter Name, der ja auch eine Rolle für Salzburg gespielt hat, nämlich wenn es ums Finanzielle geht, nämlich Klaus-Michael Kühne, der Milliardär aus Hamburg, der ja auch einer der größten Förderer der Salzburger Festspiele war. Also vor welchem Wandel stehen diese Festspiele?
Auf den Punkt gebracht, im Moment ist es ein ziemlicher Scherbenhaufen. Markus Hinterhäuser war aufbrausend, das weiß man auch. Ich habe das selber auch mal erlebt, auch bei mir selber. Es ist sehr schade, dass man auf der anderen Seite eine ziemlich rechtskonservative Politik im Moment im Land Salzburg vorherrscht. Und dass aus der Richtung so viel Gegenwind kam, dass man da doch nicht irgendwie über Coaching das nochmal geschafft hat, das in ruhigere Bahnen zu lenken. Nun ist es eben so und es gibt große Sanierungsarbeiten. Es gilt darum, schnell einen Intendanten, eine Intendantin zu finden. Große Namen waren im Spiel, die haben bereits auch alle abgesagt, eben wegen der Kurzfristigkeit und der Sanierung. Die Präsidentschaft muss neu besetzt werden und gerade da ist das Thema Sponsoring wichtig. Also Kühne, es ist nicht ganz klar, was jetzt genau von ihm testamentarisch angesagt ist. Also wie weit die Gelder weiter fließen. Jedenfalls Salzburg braucht viel Geld, braucht politische Unterstützung und wenn, was man vermutet, hier schon fast in zwei Jahren die FPÖ regiert, dann kommen wieder die alten Diskussionen, das ist ja nur ein Elite-Festival, obwohl hier viele junge Leute sind, viele Karten wenig kosten. Ich habe selber 2-3 Konzerte mir gekauft, da bin ich für 15 bis maximal 40 Euro hineingegangen. Das geht also alles, aber diese Diskussion, fürchte ich, wird uns wieder blühen. Und im Moment ist ziemlich viel einfach sehr, sehr offen. Letzter Satz noch. Künstlerisch ist diese lange Intendanz von Hinterhäuser 10 Jahre und über 30 Jahre wirken bei den Festspielen schon ein großer Erfolg. Also das ist eine prägende Figur und das Ende ist ein bisschen unwürdig natürlich von der politischen Seite, aber er hat diese 2 tollen Konzerte gegeben und wurde auch extrem bejubelt vom Publikum.
Also Abschied und Neuanfang bei den Salzburger Festspielen, das war Jörn Florian Fuchs. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzungen.
Gerne.
Und wir schauen auf die Feuilletons des letzten Augusttages und die kommt von Arno Zesek.
Deutscher Denken, Ausrufezeichen, titelt die Süddeutsche Zeitung und das könnte der AfD auf den ersten Blick gefallen. Immerhin möchte der AfD-Chefdenker Hans-Thomas Tillschneider im Falle eines Wahlsiegs seiner Partei in Sachsen-Anhalt den offiziellen Slogan des Landes Hashtag Moderndenken durch Hashtag Deutschdenken ersetzen. Dagegen wäre nichts zu sagen, heißt es in der SZ, wenn diese Leute eine Ahnung davon hätten, wie modern, wie welthaltig und anspruchsvoll das deutsche Denken sein kann. Die SZ beansprucht, Ahnung zu haben und demonstriert das deutsche Denken deshalb in einem Glossar, das von Weltliteratur über Eigentlichkeit bis zu Übermensch reicht. Zum Stichwort Vernunft bemerkt Jens Christian Rabe, sehr gern operiert die AfD mit dem ganz großen begrifflichen Besteck, wenn sie sich selbst als Alternative der Vernunft präsentiert. Ein bisschen wirkt das dann immer, als zöge sich ein Krokodil selbst ins tiefe Wasser. Die wesentlich von Kant geprägte universalistische deutsche Vernunftphilosophie hat mit dem illiberalen, völkisch-autoritären Ethnopluralismus, den die Partei anstrebt, in etwa so viel zu tun wie der gesunde Menschenverstand mit Verstand. Die Vernunft geht aufs Ganze, schreibt Kant, sie ist der Allesermöglicher. Wer also mit Kant von Vernunft redet, darf nicht schweigen von Moral und Recht, von Würde und Aufklärung, von der Verallgemeinerbarkeit von Grundsätzen, von Weltbürgertum und liberalem Rechtsstaat. Jens Christian Rabe in der SZ. Steigen wir von den intellektuellen Höhen hinab und besuchen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Sachsen-Anhalt das Dorf Werben an der Elbe, wo laut Lennart Laberenz die Gegnerschaft gegen Windkraft die Anhänger der AfD mit Befürwortern einer grünen Weltanschauung verbindet. Eine Bruchstelle habe sich aufgetan, berichtet Bürgermeister Hohmann, als die Bundesregierung das Flächenziel für Windkraft festlegte. Viele Dorfbewohner hatten auf ein Gefühl von Ohnmacht verwiesen, wenn Politiker vor Ort nicht zu entscheiden hätten. Wir sollten das nur hinnehmen. Tim Hohmann klingt resigniert. Das meint er, wenn er sagt, die Energiewende werde mit der Brechstange betrieben. Halbe Ortschaften seien da zur AfD gewandert. Man könne sich, sagen mehrere Leute, die nicht genannt werden wollen, gar nicht ausmalen, wie sehr viele Menschen hier einer AfD-Regierung entgegenfieberten. Lennart Laberenz in dem FAZ-Artikel »Gegenwind von hinten«. So viel zur Politik, jetzt zur Literatur. In der Frankfurter Rundschau feiert Judith von Sternburg Dana Vohwinkels Roman Anton und Anna, erschienen bei Surkamp. Es ist hier die Fiktion selbst, die sich aller reichlich vorhandener Komik, Romantik, Satire und Tragik zum Trotz auflöst in etwas Unüberschaubares. Das Narrativ schafft nicht mehr eine Fassung, die die Wirklichkeit greifbar macht, sondern demonstriert, durch welche Formlosigkeit sich der Mensch im Leben schlagen muss oder durch welche Formlosigkeit er schlendern darf. Jedenfalls ist mehr los, als eine Romanze, eine Komödie, eine Satire oder eine Tragödie fassen könnte. Judith von Sternburg in der FR. Aus ganz anderen Gründen empfiehlt die Tageszeitung Die Welt unter der Überschrift »Literatur wird zum Second Screen« Caroline Wahls Roman 1999 Meter über dem Meer. In der Unterzeile heißt es, sie wollen Bücher lesen, können sich aber kaum noch fokussieren, dann ist Caroline Wahl die Rettung. Ihr neuer Roman lässt sich sogar neben dem laufenden Fernseher lesen. Wer darüber die Nase rümpft, hat vielleicht selbst ein Problem. Der Weltautor Julian Theilen erwähnt die Vorbehalte, die gegen die Bestsellerautorin Wahl kursieren, ohne ihnen zuzustimmen, aber auch ohne sie zu widerlegen. Caroline Wahl bedient sich mit ihrer rotzigen Attitüde, unbedingt reich werden zu wollen, des grundlegenden Topos im Hip-Hop. Ruhm und Geld, darum geht es. In Schnappatmung muss man deshalb nicht verfallen. Wahl ist gemessen an den braven Maßstäben des Literaturbetriebs definitiv cool, aber nur da. Vulgäre Energydrinks und Doc Martens am Fuß, der das Gaspedal des Mercedes hochdrückt, machen noch lange keine Gangster-Romanciere. Dass Wahl mit ihren öffentlichen Auftritten dennoch provoziert, spricht für ihr Marketinggeschick. Tja, sollen wir jetzt wirklich glauben, dass man in einem Mercedes das Gaspedal hochdrückt, also nicht runter? Unsere Antwort lautet mit einer Überschrift der Tageszeitung: Nein, nö, nie.
Arno Zessig aus den Feuilletons vom 31. August. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast, zum Beispiel in unserer DLF-App.